Der neue Morgen ist bereits angebrochen. Zwischen zwei großen Bäumen steht der weiße Kombi Mutterseelen allein auf einem Campingplatz in Urinui auf der Nordinsel Neuseelands. Herr U wird im Dachzelt, das sich auf diesem Fahrzeug befindet, wach. Nach ein paar Streckübungen dreht er sich auf den Bauch, greift mit den Händen nach vorn und öffnet den Reißverschluss des Zeltes. Das Erste, was er sieht und hört, ist gähnende Leere und Stille auf dem grünen Rasen des Campingplatzes. Selbst die Vögel sind heute Morgen still. Nicht ein einziges Fahrzeug ist in der Nacht dazugekommen. Okay, selbst wenn jemand angekommen wäre, Herr U bezweifelt, dass er überhaupt etwas in der Nacht mitbekommen hätte. So fertig, wie er gestern von der Reise und vor allem seiner Black Abyss Höhlentour gewesen ist. Aufgestanden, den Boden wieder unter den zerschundenen Flipflops, macht sich Herr U auf zur morgendlichen Körperpflege und betritt danach die Küche des Campingplatzes, um sich Frühstück zu bereiten. Dazu gehört wie immer Kaffee, Toast und restlicher Fitzli-Butzli. Wie er da so ausgeschlafen sitzt und frühstückt, betritt ein älteres Pärchen mit jeder Menge schmutzigem Geschirr, die sie in zwei Plastikwannen tragen, das Gebäude. Ich komme aus Deutschland und will heute zum Mount Egmont, antwortet Herr U auf die Murmeltierfrage. Er sollte sich ein T-Shirt, auf dem die Standardantworten stehen, drucken lassen. Die beiden fangen an zu spülen, wobei er stumm vor sich hin abtrocknet und sie abwäscht und redet. Und sie redet unaufhörlich und erklärt und fragt. Sie fragt uns Dinge, mein Schatz. Herr U versteht aufgrund ihres sensationellen Akzentes inklusive der Aneinanderreihung ihrer Worte gesprochen in einer Protonentorpedogeschwindigkeit nur etwa 50%, was die Dame ihm mitteilen möchte. Ihr Mann trocknet derweil weiter ab, stillschweigend. Herr U antwortet hier und da in Momenten ihrer vokabularen Feuerpausen. Doch so richtig steigt sie nicht ein auf das Gesagte von Herrn U. Vielleicht versteht sie auch nur 50% von dem, was Herr U da erzählt. Nachdem der mit dem Schweigegelübde belegte Ehemann der Dame das letzte Tellerchen feinsäuberlich in der Plastikwanne verstaut hat, schnappen sich die beiden ihre glänzenden Keramik und verschwinden sie mit einem Bye-bye und er mit keinem Wort zurück in ihre Villa Bajo. War trotzdem schön, das Gespräch, obwohl in diesem viel geredet, aber nichts wirklich gesagt wurde. Zurück am Fahrzeug packt Herr U schnell alle seine Plünnen zusammen, schmeißt sein Bettzeug auf den Rücksitz des Kombis und klappt sein Dachzelt zusammen. Mittlerweile ist er Profi darin. Zu seinem heutigen Ziel sind es nur 45 Minuten mit dem Auto, dem Mount Egmont oder auch Mount Taranaki. Dieser quasi alleine in der Landschaft stehende 2518 Meter hohe Vulkan mit perfekter Spitzkegelform liegt im Westen der Nordinsel in Neuseeland. Der von den Maori seit jeher Taranaki genannte Berg wurde von dem britischen Seefahrer und Entdecker Captain James Cook nach dem zweiten Earl of Egmont in Mount Egmont umbenannt. Der Berg erhielt später jedoch wieder seinen alten Namen und nur der ihm umgebene Egmont National Park erinnert an den Adligen, der nie etwas mit Neuseeland zu tun hatte. Herr U erreicht den Mount Egmont Park von Osten. Leider versteckt sich der Taranaki hinter Wolken und ist daher erst 3 Kilometer vor dem Parkplatz und dann auch nur teilweise zu sehen. Der ihm zur Verfügung stehende Anblick des Berges lässt Herrn U trotzdem an die Herr-der-Ringe-Filme oder den Hobbit denken. Mit diesen beiden Filmklassikern hat der Berg aber nichts zu tun. Der Mount Taranaki bildet dafür als Ersatz für den Fuji in Japan eine Hintergrundkulisse im Filmdrama Der letzte Samurai aus dem Jahr 2003. In den Sommermonaten Dezember bis März kann der am meisten bestiegene Gipfel Neuseelands auch ohne Kletterausrüstung erreicht werden. Allerdings haben das sehr wechselhafte Wetter und die zum Teil unerfahrenen Bergsteiger ihren Anteil an der höchsten Todesrate auf allen neuseeländischen Bergen. Jetzt ist November. Also, dann mal los. Herr U wandert auf einem Pfad bergauf in eine wunderschöne Berglandschaft. Die Hügel und Hänge sind sattgrün, Büsche blühen hier und da. Die Grasflächen haben eine hellere Färbung als die sonstige Vegetation und nach 45 Minuten erreicht Herr U eine Liftstation. Die hellgrünen Grasflächen sind in den Sommermonaten, also wenn hier Winter ist, Skipisten. Der Wanderweg windet sich weiter an den Hängen entlang und verschwindet dann hinter der nächsten Kurve. Herr U folgt dem Weg. Der Gipfel des Taranaki ist hier oben besser zu sehen, verschwindet aber immer wieder in und hinter Wolkenbändern. Da dieser Gipfel völlig alleine steht, ist er eine faszinierende Erscheinung und zentraler Mittelpunkt jeglicher Blicke nach oben. Es sind kaum andere Menschen bzw. hier andere Wanderer unterwegs und so kann Herr U sein eigenes Tempo machen, weiter dem Gipfel entgegen. Auf seinem Weg kommt immer wieder die Sonne raus und wärmt den Berghang, auf dem sich Herr U befindet. Nach weiteren ungefähr 2 Stunden strammen Schrittes erreicht Herr U die Tarangi Lodge, eine Berghütte, auf der man übernachten kann. Das hat Herr U nicht vor, weil nicht geplant und auch keine Ausrüstung dabei. Wofür er auch keine Ausrüstung hat, ist der plötzliche Wetterumschwung auf dieser Seite des Berges. Herr U kann von der Berghütte auf 1520 Meter Höhe nur schemenhaft die Küstenlinie des Meeres unter ihm erkennen. Bei klarer Sicht und sonnigem Wetter muss das ein fantastisches Panorama sein. Hinter ihm ein schneebedeckter Berggipfel, unter ihm der Ozean. Normalerweise. Jetzt pfeift aber plötzlich ein kühler Wind und trägt Nebelschwaden vor sich her, die teilweise auch aus dem Tal nach oben schießen. Die Rücken der vom Gipfel abfallenden grünen Bergrippen verschwinden ebenfalls im Gisch des Nebels und es bilden sich an ihnen weiße Vorhänge, die wie Fahnen im Wind wehen. Aus der Tiefe des Tales kommen, sieht Herr U plötzlich 2 Menschen den Berg erklimmen. Als diese näher sind, erkennt er 2 nicht wirklich wandertauglich bekleidete junge Männer, die auf die Bergspitze zusteuern. Als die beiden bei Herrn U ankommen, fragen sie kurz nach Smalltalk, ob Herr U sie zum Gipfel begleitet. Herr U denkt spontan an den Kiwi, den er gleich am ersten Tag mit dem Wagen überfahren und anschließend Jack getauft hat. Jack hat vor seinem letzten Moment auf Erden die falsche Entscheidung getroffen und daher entscheidet jetzt Herr U, dass er den gemeinsamen Aufstieg aufgrund der Wettersituation lieber bleiben lässt. Die beiden jungen Männer, die übrigens Japaner sind, versuchen es noch einmal mit dem Argument, wir wären dann zu dritt bei Herrn U zu punkten. Dieser lehnt aber dankend ab, weiter Jack im Kopf habend und auch nach erneutem Blick auf den mittlerweile unfreundlich wirkenden Berggipfel des Taranaki, der seine Entscheidung bestätigt. Es bildet sich einfach zu viel und zu schnell Nebel. 2 Minuten später ist von den beiden Japanern auf ihrem Weg zum Gipfel nichts mehr zu sehen. Herr U steigt den Berg denselben Weg wieder herunter, den er gekommen ist, und je tiefer er kommt, wird das Wetter besser und wärmer. Definitiv angenehmer als dort oben im Wind. Wieder im Auto sitzend nimmt Herr U Kurs auf New Plymouth. Die Stadt ist die größte der Region und befindet sich rund 27 Kilometer nördlich des Gipfels des Mount Taranaki. Seine Autofahrt geht vorbei an einigen Skiliftstationen und kleineren Orten. Seine CamperMate-App hat ihm bereits einen Campingplatz in der Stadt vorgeschlagen. Dieser liegt genau am Meer in Richtung des Hafens von New Plymouth. Dort, auf Meereshöhe angekommen, ist das Wetter echt gut und angenehm warm. Als sein Wagen sicher auf seinem zugewiesenen Stellplatz steht, macht sich Herr U auf in die Innenstadt. Es ist bereits später Nachmittag, aber nach der letzten Nacht alleine in Urinui ist ihm heute nach etwas mehr Gesellschaft. In einem typisch britisch aussehenden Pub bestellt er sich ein Craftbier und setzt sich im Außenbereich auf eine Bank. Auf der Straße vor ihm rauschen einige junge Menschen auf Skate und Longboards vorbei. Einige von ihnen tragen Flipflops. Und aufgrund dieses Anblicks wäre das doch jetzt der Moment, sich ein paar neue Sandalen zuzulegen. Herrn U's Blick wandert zu seinen Füßen, die in wirklich nicht mehr formschönen Flipflop-Exemplaren stecken. Da er diese, so wie es aufgrund der momentanen sommerlichen Temperaturen aussieht, hauptsächlich tragen wird und an einem der Treter das Stoffband zwischen den Zehen schon halb eingerissen ist, wird es Zeit für eine Shoppingtour in New Plymouth. In der Stadt hat in den letzten Wochen ein Festival stattgefunden, alles rund ums Boarden, Tattoos und Klamotten. Auch ohne dieses Festival macht die Stadt einen sehr hippen und coolen Eindruck auf Herrn U, angefangen von den Menschen, über die Restaurants und Pubs, bis hin zu dem Sportgeschäft, vor dem er jetzt steht. Hier findet der Skater, Boarder und was auch immer Fun-Sportler alles, was sein Herz begehrt, auch Flipflops, und Herr U tritt ein. Beim Bezahlen seiner ausgewählten 9 weichen Badesandalen fragt Herr U gleich noch nach einer Empfehlung für das Abendessen. Der Besitzer des Sportgeschäfts schlägt vor, dass Herr U. sich zum Hafen begeben soll. Erstens, weil dein Campingplatz dort in der Nähe ist, wie er von Herrn U. erfahren hat, und zweitens, weil die Fish and Chips im Catch and Go fantastisch sind. The best in town, laut Empfehlung. Gut, dann wäre das Abendessen auch geklärt. Der Belt Road Seaside Holiday Park in New Plymouth, also der Campingplatz von Herrn U., liegt oberhalb des Coastal Walkway direkt am Meer. Blickt man nach Norden, sieht man hinter der Böschung den Bäumen und Campingbaracken versteckt die Stadt, aus der Herr U. gerade gekommen ist. Richtung Süden erstreckt sich der Hafen. Dort unten in südlicher Richtung soll er nun sein. Das wärmstens empfohlene Catch and Go, das so leckere bzw. yummy Fish and Chips anbietet. Herr U. trottet los in den beginnenden Sonnenuntergang. Ein rasenbedeckter Weg führt ihn abwärts auf einen riesigen Parkplatz, auf dem sich nur eine Handvoll Autos mit Bootsanhängern tummeln. Im ersten angrenzenden Gebäude zur Stellfläche befindet sich irgendein Club für Seeleute, Fischer, Piraten oder sonst was. Auf jeden Fall ist es kein Imbiss, der panierte Fischstücke mit Pommes anbietet, zumindest nicht offensichtlich. Es ist dort durchaus was los, aber Herr U. verspürt nicht den Drang, hier vielleicht mit Rum abgefüllt zu werden und morgen unfreiwillig mit auf Kaperfahrt zu gehen. 100 Meter weiter stehen einige Autos vor einem Restaurant. Das kann es sein. In einer lieblosen Bretterhütte, dafür aber mit Blick auf den genauso lieblosen Hafen, sitzen einige Personen im schummrigen Licht. Während Herr U. noch zwischen, ob es das wohl ist oder ob er sich das antun soll, schwankt, meckert ihn von seitlich rechts oberhalb seines Kopfes eine Möwe an. Na, wenn das nicht Jack ist, denkt sich Herr U. Will sein gefiederter Freund, dass er hier reingeht und der Diarrhoe verfällt? Die zwar laute, aber recht zahm wirkende Möwe glotzt leicht auffordernd in eine andere Richtung die Straße herunter. Und jetzt sieht Herr U., dass die Möwe bzw. Jack auf einem Schild eines Restaurants sitzt, auf dem Menus steht. Die nicht einladende Bretterhütte ist also definitiv nicht das Catch and Go. Ein paar Meter weiter in die Richtung, in die Jack geschaut hat, steht Herr U. nun vor dem gesuchten Imbiss, der sehr, sehr gut besucht ist und wie man riecht und sieht, definitiv Fish and Chips anbietet. Na, die Empfehlung scheint wirklich sehr beliebt zu sein. Rein geht's. Die Tafel an der Wand hinter der Kasse ist mit unterschiedlichen Fischsorten und Panaden ausgezeichnet, die unter- und miteinander kombiniert werden können. Beim Studieren der ihm teilweise unbekannten Fischsorten, die logischerweise auf Englisch auf der Tafel stehen, wird Herr U. frühzeitig aus seinen fischfremdsprachlichen Gedanken gerissen. Die junge, attraktive Angestellte bombardiert Herrn U. ohne Punkt und Komma Fragen nach seinem Kombinationswunsch von Fisch und Panade, Chips dazu oder Onion Rings. Moment, schießt es Herrn U. durch den Kopf, nicht so schnell. Sind wir hier in den Vereinigten Staaten von Amerika, in dem Land, wo jede Bestellung eines stinknormalen Hamburgers zum minutenlangen Ping-Pong-Dialog mit der Bedienung wird? In den USA steht der einfache Hamburger als leicht bestellbares Gericht auf der Speisekarte. So weit, so gut. Die Einfachheit der Bestellung endet aber damit, wenn die vielen Sternchen und Fußnoten in Form von Kombinationsmöglichkeiten des Hamburgers und diversen Zutaten eine Fragestunde der Bedienung anläutet. Will man sein Hamburgerfleisch Medium, Rare oder Dolch, in welchem Brötchen, Roggen, Weizen oder was auch immer für ein Getreide, welche Art von Salat, welche Soßen sollen zusätzlich gereicht werden, ausgenommen derjenigen Zuckerbomben, die bereits schon auf dem Tisch stehen, Pommes dazu oder Zwiebelringe, Süßkartoffelchips wären auch möglich. Service kann manchmal auch anstrengend sein. Man mag einfach nur sagen, ich möchte den Scheißburger genauso, wie in der Speisekarte abgebildet ist, ohne diesen ganzen Pipapo an Optionen. Ich habe nämlich Hunger und jeder weitere unnötige Dialog macht mich mehr unwirsch und verlängert die Wartezeit jedes einzelnen der am Eingang auf Tischzuweisung wartenden Gäste. Herr U. wird abermals diesmal aus seinen US-amerikanischen Träumen gerissen. Welcher Fisch mit welcher Panade, Pommes oder Zwiebelringe, wiederholt die Bedienung ihre Frage. Was auch immer du empfiehlst, entgegnet Herr U., um Zeit zu sparen, und die junge Fachangestellte offenbart ihre Favoriten. Den Fisch, den sie vorschlägt, hat Herrn U. noch nie gehört, zumindest kann er ihn nicht übersetzen. Die Panade kennt Herr U. auch nicht und es ist ihm gerade auch Schnuppe. Vertrauen wir ihr mal, denkt sich Herr U., bestätigt den Kaufvertrag mündlich, bezahlt und wird gleich erfahren, dass das Qualitätsmerkmal Yummy unterschiedlich ausgelegt werden kann. Während Herr U nun also nach erfolgreicher Bestellung einen Sitzplatz sucht, macht sich der Koch in der Küche an das aus England eingeschleppte traditionelle Fischgericht. Wie immer geht der Koch genau nach dem erlernten Rezept vor. Die Zutaten hat er im Kopf. Einen halben Teelöffel Meersalz, einen halben Teelöffel frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 250 Gramm weißes Fischfilet ohne Gräten, zum Beispiel Kabeljau oder Seelachs, 110 Gramm Mehl plus etwas mehr zum Bestäuben des Fisches, 150 Milliliter kaltes Bier, anderthalb Teelöffel Backpulver. Das Salz mit dem Pfeffer mischen und jetzt kommt der Clou, tunlichst vermeiden, damit das Fischfilet auf beiden Seiten einzureiben. Mit einem Schneebesen das Mehl, das Bier und das Backpulver glatt rühren. Der Ausbackteig sollte eine Konsistenz von halbsteifer Sahne haben. Die Fischfilets einzeln im Mehl wenden und dann in den Teig tauchen. Überschüssigen Teig abtropfen lassen. Das Salz- und Pfeffergemisch auf dem Weg zur Fritteuse ungenutzt in den Mülleimer werfen und das Filet vorsichtig in das heiße Öl gleiten lassen. Als besonderes Schmankerl wird der traditionelle Essig zum Würzen bereitgestellt. Hier handelt es sich aber nicht um Malzessig, sondern um die Variante allgemeiner Rotweinessig, der in kleinen Plastikflaschen bereits mehrere Jahre im Lokal herumgetragen wurde, bevor er als Zutat auf den Tischen bereitgestellt wird. Der Clou hier an diesem Essig ist, dass die Flaschen auf keinen Fall mit der kleinen Kappe während des Entreifungsprozesses verschlossen werden dürfen, damit so viel wie möglich Geschmack den Essig über die Jahre verlässt und sich dazu ein appetitlicher brauner Rand im oberen Drittel der Flasche bildet. Herr U hat mittlerweile auf einer Bank im Außenbereich Platz genommen. Weitere Sitzplätze und Tische des Restaurants sind gut besetzt. Die bereits servierten Speisen anderer Gäste liegen auf zerknülltem Papier und diese laben sich am heißen Frittiergut. Eine Reihe von Möwen warten lautstark auf dem Zaun zur Straße, ob sich irgendwelche Reste oder heruntergefallene Stücke Fish and Chips ergattern lassen. Ob Jack dabei ist, das kann Herr U nicht erkennen. Dennoch erscheint es ihm merkwürdig, warum eine einzelne von diesen nimmersatten Biestern einige Meter weiter am anderen Restaurant gesessen hat. Als ob Jack dort auf ihn treffen wollte. Egal, Herrn U's Essen wird serviert. Der nicht als solcher zu identifizierbare Fisch glänzt appetitlich in der Panade. Die Fritten haben das gleiche Erscheinungsbild. Hier handelt es sich eindeutig um den Aggregatzustand fettig. Herr U probiert den ersten Pommes mit den Fingern. Schön, geschmacklos, meine Fresse. Salz? Seine Finger sind nach ein paar weiteren Pommes glitschig wie nach einem Ölwechsel. Der frittierte Fisch ist definitiv auch nicht cholesterinzuträglich. Das Besondere an ihm ist aber, dass er auch nach nichts schmeckt. Salz? Pfeffer? Herr U reißt ein Stück vom Papier ab, in dem der Fisch serviert wurde, und steckt es sich in den Mund. Der Geschmack ist der gleiche. Anschließend greift Herr U nach der unverschlossenen Plastikflasche mit Essig auf seinem Tisch. Er übergießt das gewürzlose Frittierprodukt mit dem vergorenen Wein und isst weiter. Nach zwei Runden im Kreiskauen kommt Herr U zu dem Resultat, geschmacklich unverändert. Das ist sicher noch Essig, den Captain Cook bei seiner Entdeckung des Südpazifiks dabei hatte. Eine echte Rarität. Was stimmt hier nicht, denkt sich der wieder mal vom Essen enttäuschte Herr U. Was ist so schwierig an Salz, Pfeffer und Essig? Yummy ist das definitiv nicht. Und auch so fettig, dass Herr U am Ende den Möwen die Reste überlässt. Jack, hau rein. Herr U schläft, die Beine vom Wandern müde und mit erhöhter Pankreasaktivität die anschließende Nacht durch. Am nächsten Morgen freut er sich auf einen neuen Tag und die Chance, den Mount Taranaki zu besteigen. Aber nach dem Blick aus dem Zelt ist das Wetter noch scheißiger als gestern. Was eigentlich nicht stimmt. In New Plymouth scheint die Sonne, nur der einsame Berg ist nicht zu erkennen. Herr U geht früh morgens die Strandpromenade entlang, um einen besseren Blick auf den Berg zu erhaschen. Nur welcher Berg und wo? In der ungefähren Richtung ist nichts außer Wolken und Nebel zu erkennen. Unter diesen Umständen macht ein Aufstieg keinen Sinn. Herr U vertreibt sich diese frühen Morgenstunden mit einem neckischen Spiegelkabinett, das an der Promenade von New Plymouth zur Belustigung oder was auch immer installiert ist. Mal spiegelt er sich dick, dann dünn, dann wellig oder gedrungen in den Kunstwerken. Etwas weiter stapelt ein Künstler kleine Steine übereinander, sodass unterschiedliche Türme entstehen, die ohne Kleber einfach nur durch Ausbalancieren aufrecht stehen bleiben. Und der Berg, ja, der bleibt leider verschleiert. Herr U sieht ein paar Möwen auf den Steinen am Meer sitzen und entscheidet, jetzt bei Jacks Anblick den Ort zu wechseln. Wenn der Berg nicht will, mag vielleicht das Meer sein Freund sein. Wenig später im Wagen über den Surfer Highway 45 fahrend, ist er auf dem kurzen Weg zu seinem nächsten ausgewählten Ziel, dem Campingplatz in Ohave, direkt am Meer. Das Wetter ist bei seiner Ankunft wirklich toll. Herr U packt seinen Wagen so, dass er aus dem Dachzelt auf das Meer schauen kann. Der Campingplatz ist wirklich old-fashioned und wird von zwei älteren herzlichen Damen geführt. In der Küche, die eine blaue Holzhütte ist, liegt allerhand Krimskrams zum Kochen herum. Dazu ein paar ältere und aktuelle Zeitschriften. Die Einrichtung von Tischen und Stühlen ist wild zusammengewürfelt. Wenn das Wetter hier so gut ist, dann bietet sich Wäschewaschen an. Die Waschmaschine entspricht nicht dem europäischen Standard, vom Deutschen schon mal gar nicht zu sprechen. Aber Herr U muss halt mit dem Vorlieb nehmen, was angeboten wird. Für die Waschmaschinen benötigt man Kleingeld oder auch mal Wertmünzen, die man im Büros der Campingplätze kaufen kann. Hier in Ohave sind die Sanitäranlagen zum ersten Mal, seitdem er in Neuseeland ist, sagen wir mal, einfacher strukturiert. Aber aufgrund seiner Erfahrungen in der Kammer des Schreckens in Hongkong und auch den ersten hier auf seiner Reise im Dachzelt durch Neuseeland, befindet sich Herr U in einem beginnenden »Alles ist gut, wie es ist« Flow und sieht das alles nicht so eng. Das sind Nebensächlichkeiten für ihn. Wie er schon bei seiner Abreise am Flughafen in Frankfurt mit 16 Kilogramm Gepäck für 9 Wochen Reise das erste Mal festgestellt hat, ist Herr U auch hier mit dem Gefühl, wenig zu haben und zu brauchen, glücklich. Dazu weht der Ort, an dem er sich gerade befindet, alle Wolken und Nebel in seinem Kopf davon. Es ist einfach zu schön hier. Die Wolken und der Nebel um den Mount Taranaki aber, die sind weiterhin vorhanden. Herr U sitzt relaxed am Strand und blickt aufs Meer. Vielleicht hat er morgen die Chance für eine weitere Wanderung auf den Gipfel. Nach und nach trudeln weitere Gäste auf den Campingplatz ein. Herr U führt ein kurzes Gespräch mit einer Schweizerin, die zum Strand heruntergekommen ist. Sie nimmt sich ebenfalls eine Auszeit und ist alleine unterwegs, bevor es für sie in ein paar Wochen zurück in die Schweiz geht. Der Unterschied zu Herrn U ist, sie hat bereits einen neuen Job. Wie es für Herrn U beruflich nach der Reise weitergeht, das hat er sich noch nicht überlegt. Und daran will er jetzt auch noch gar nicht denken. Das Einzige, was für Herrn U im Moment wichtig ist, ist die Zeit, die er gerade in seinem Leben hat und genießt. Genau wie den fantastischen Sonnenuntergang am Strand von Ohave.